Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu Sozialgestaltung, der Podcast. Heute sprechen wir über die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Laut AOK-Fehlzeiten-Report haben die Arbeitsbedingungen einen Einfluss auf die Gesundheit und die Fehlzeiten. Insbesondere im Gesundheitswesen, wo ohnehin mit geringen Personalständen gekämpft wird, ist das eine relevante Erkenntnis. Ein Krankenhaus in Cottbus versucht deshalb, stärker auf die Bedürfnisse des Personals einzugehen. Wie das in der Umsetzung konkret aussieht und ob man Erfolge erzielen konnte, wird uns in unserer heutigen Podcast-Folge Frau Andrea Stewig-Nitschke, Pflegevorstand Medizinische Universität Lausitz-Karlteam, berichten. Frau Stewig-Nitschke, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Von der Seite der Sozialgestaltung habe ich zu diesem Thema Herrn Lukas Lamberts eingeladen, einen Experte, wenn es um das Thema Arbeitgeberattraktivität im Sozial- und Gesundheitswesen geht. Hallo Lukas, grüß dich.
Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, dann würde ich sagen, Frau Stewig-Nitschke, vielleicht berichten Sie uns erstmal, was gemacht wurde und ja, was die Resultate waren.
Das mache ich sehr gern. Ich gebe noch ein kleines bisschen den Hintergrund. Wir sind eine Großklinik mit über 1000 Betten und 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der Pflege und des Funktionsdienstes. Und wir haben über 70 Einheiten. Und in dieser Entwicklung haben wir festgestellt, dass wir Bereiche haben, Teams haben, wo der Krankenstand unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus im bundeseinheitlichen Durchschnitt liegt. Wir haben aber auch Bereiche gehabt, die darüber liegen. Und die darüberliegenden haben ja irgendwo den Fokus des Managements und der Leitung verdient. Warum sind dort Mitarbeiterinnen mehr und häufiger krank als in anderen Teams? Und je mehr wir uns dem genähert haben, haben wir festgestellt, wir brauchen hier aus dem Management einen strategischen Aufsatz. Und die AOK hat uns dabei unterstützt mit einem Programm Care for Care, gesundheitsorientiertes Führen, was also in Deutschland national für Pflege in Kliniken umgesetzt wurde und dort auch die Umsetzung begleitet hat, wissenschaftlich begleitet hat mit Experten, die also auch in der Umsetzung wissen, wovon sie reden. Das war etwas, was uns sehr geholfen hat, diesen externen, wissenschaftlichen, aber auch pflegespezifischen Aufsatz für unsere Klinik zu bekommen und dort ein Programm aufzusetzen mit 5 Bereichen und sich dem Thema Krankenstand nochmal individuell zu nähern.
Danke, dass Sie uns diesen Hintergrund gegeben haben, Frau Stewig-Nitschke. Lukas, vielleicht magst du auch ein bisschen was zu deinem Hintergrund sagen, denn du beschäftigst dich ja nicht nur bei der Sozialgestaltung mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität, sondern du kommst auch ursprünglich aus dem Gesundheitswesen.
Ja, genau, Daniela, vielen Dank. So ist es tatsächlich. Ich bin jetzt inzwischen 38 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man es nimmt, und arbeite jetzt mittlerweile im 8. Jahr als Berater Sozialwirtschaft für die Sozialgestaltung. Wir sitzen in Köln. Ja, seit dem letzten Sommer habe ich zunächst kommissarisch die stellvertretende Stelle als Teamleitung inne und bin das jetzt auch seit Anfang 2025 offiziell. Ja, dass ich heute an dem Podcast partizipieren darf, das freut mich ganz besonders, einfach aus zweierlei Hinsicht. Zum einen habe ich nach meinem Abitur, 2006 war das damals, über den ersten Bildungsweg eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolviert und anschließend berufsbegleitend viele Jahre noch während meines Bachelor- und Masterstudiengangs auch in der Pflege gearbeitet und praktiziert, sodass ich gewinnbringend eben auch vielfältige operative Praxiserfahrung, zum Beispiel die Handhabung des patientenzentrierten Pflegemodells, was Sie, Frau Stewig-Nitschke, ja auch mit in Ihrer Einrichtung oder in Ihrem Krankenhaus, muss man sagen, in Ihrer täglichen Arbeit dort führen, auch eben bei uns mit einbringen kann. Und zum anderen, und da komme ich jetzt konkret auch auf die Arbeit bei der Sozialgestaltung zu sprechen, liegt das Thema der Personalgewinnung in der Pflege, wie zum Beispiel Themen auch des Employer Brandings, wie Daniela es eben auch schon so schön sagte, der Arbeitgeberattraktivität bis hin zum Personal Recruiting, On- und Offboarding-Themen, eben auch in unserem Kompetenzbereich bei uns im Team. Und wir unterstützen und gestalten eben nachhaltig unsere Mandate und Mandanten. Und so ist auch eigentlich die Herkunft unseres Namens zu verstehen, Sozialgestaltung, gemeinsam, dass wir mit den Akteuren in der Sozialwirtschaft eben bei den unterschiedlichsten Herausforderungen und Fragestellungen eben agieren und zur Seite stehen.
Frau Stewig-Nitschke, was waren denn die Arbeitsbedingungen, die Ihre Mitarbeitenden als besonders belastend empfunden haben?
Also in den Teams, in denen wir das gesundheitsorientierte Führen als Programm durchgesetzt haben oder umgesetzt haben, ist Folgendes passiert. Es gab ein Vorgespräch mit der Teamleitung, da hat der Arbeitgeber den Rahmen gegeben, aber wir waren nicht dabei. Und in diesem Vorgespräch hat man dann wirklich abstellen können auf die individuelle Situation dieser Stationseinheit oder dieser Bereichseinheit. Im zweiten Schritt gab es eine anonyme Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Bereiches zu ganz bestimmten sie persönlich betreffenden Themen, die dann in einem weiteren mit der Teamleitung auch wieder ausgewertet wurden durch, wie gesagt, Psychologen, die das im wissenschaftlichen Sinne auch mit unterstützt haben und auch die Kompetenz hatten, dort Führungskräfte zu begleiten. Und auf der Basis dieser Ergebnisse wurde ein Workshop, ein Team-Workshop organisiert, der dann das Team erstmal zusammengebracht hat zu den Themen, die das jeweilige Team hat. Also es gibt bestimmte Mitarbeiter, die abwesend sind. Es gibt ein Thema, was Einbindung betrifft. Wie wird mein Dienstplan geschrieben? Die ganz wichtigen täglichen Sorgen und Nöte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt an die Führungskraft kommuniziert. Und in diesen Workshops sind dann gemeinsam auch Ziele formuliert worden, wie man als Team sich diesem Ganzen stellen möchte und wie man seinen Weg weitergeht. Und nach einer bestimmten Zeit gab es dann nochmal ein Feedback, auch mit der Teamleitung, auch mit dem Team, um zu sehen, wie hat das Ganze sich etabliert und ist vorangeschritten. Die Bedingungen haben sie gefragt. Welche Arbeitsbedingungen haben dort dazu geführt, dass Mitarbeiter mehr krank sind, unzufrieden sind, Abwesenheit sind? Das ist ein Mix. Das ist sehr, sehr vielfältig und auch von mir persönlich gesagt sehr individuell, weil das ist eine individuelle Einschätzung des jeweiligen Mitarbeiters und der Mitarbeiterin. Und das in dieser Komplexität aufzunehmen, ist eben wichtig und kann eben auch nur das Führen einer Teamleitung dezentral vor Ort dann auch wirklich so aufheben. Und dabei sind Dinge rausgekommen, wie es wäre gut, bestimmte Wünsche in den Dienstplänen nochmal mit zu beachten. Es wäre gut, transparenter zu kommunizieren. Es wäre wichtig zu sagen, wenn die Teamleitung wirklich sich selber an den Grenzen geführt wird oder wenn Mitarbeiter eben an bestimmten Tagen immer abwesend sind, dass es auch ein Regularium gibt des Teams, zu sagen, du fehlst uns, es wäre schön, wenn du hier wärst. Ja, und das zu kommunizieren und zu sagen und auf der Ebene dann auszurichten, das sind Dinge, die erstmal zu einer Unzufriedenheit geführt haben, aber es war eben auch ein Weg, das herauszuarbeiten, dass Mitarbeiter das aussprechen, sagen und dann auch in diesem Workshop gemeinsam konkretisieren, wie sie zukünftig unter Begleitung der Teamleitung damit umgehen wollen.
Ja. Wenn ich da mal einhaken darf, Frau Stewig-Nitschke, können Sie denn schon sagen, es ist jetzt, ich glaube, im letzten Jahr auch konkret umgesetzt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie sich diese Maßnahmen speziell, die Sie dort auch jetzt eingeleitet haben, denn auch schon nachhaltig auf die Zufriedenheit und einfach auf die Umsetzung in der Praxis ausgewirkt haben?
Genau, also die Teammaßnahmen haben sich positiv ausgewirkt. Also erstmal ist es ja so, wenn man miteinander spricht, in den meisten Fällen führt das erstmal zu einer Verbesserung des Ganzen, wenn man die Dinge mal auf den Tisch legt. Ja, und wenn das dann damit verbunden ist, dass man sich eint zu einer gemeinsamen Vorgehensweise, zum Beispiel, wie wird unsere Übergabe gestaltet? Und das ist ja auch im Primärpflegesystem ein Thema. Ja, und die Teamleitung dann Informationen bekommt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gern organisiert haben wollen, dann führt das zu Zufriedenheit. Ganz klar haben wir auch Dinge umgesetzt, wie die Einbindung von Schülerinnen und Schülern in die tägliche Arbeit, in das Thema Prozessorganisation auf der Station, also interprofessionelles Arbeiten. Welche Dinge waren dort wichtig für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Bis hin zu dem Thema, das war auch in einem Workshop, wir wollen zusammen feiern, weil das tut uns gut, ja. Erfolge feiern. Und das muss nicht immer das Großprojekt sein, sondern wenn bestimmte Dinge auf den Stationen als wirklich sehr gut umgesetzt wurden, was die Mitarbeiter selber so empfinden und als auch wirklich ein Thema ist, was uns weiterbringt, dann ist auch ein Feiern dann eine ganz wichtige Maßnahme in so einer Teamentwicklungssituation. Es geht um Gemeinsamkeit, auch in der Arbeit.
Ja, so ein weiteres wichtiges Thema ist ja einfach, dass wir die Babyboomer jetzt sozusagen alle in die Rente gehen in den nächsten 10 Jahren und wir dahingehend natürlich dann auch eine große Lücke haben, was die Personalressourcen angeht, weil einfach nicht mehr rechtzeitig oder beziehungsweise nicht mehr adäquat nachrekrutiert werden kann, weil das Fachkräftepotenzial einfach auch abgeschöpft ist. Und man sieht es auch an den Ausstiegszahlen der Auszubildenden, die gerade unter der Generalistik natürlich auch es meines Erachtens zunehmend schwerer haben, sich dann auch für den richtigen Weg zu entscheiden. Können Sie dazu was sagen? Wie sind Ihre Ausbildungszahlen jetzt auch durch die Generalistik hinweg? Und die zweite Frage wäre vielleicht nochmal dahingehend, wie schaffen Sie es, die Mitarbeiter auch langfristig vielleicht noch über das offizielle Renteneintrittsalter hinaus auch an Ihr Unternehmen zu binden? Gibt es da spezielle Maßnahmen, die Sie forcieren?
Also erstmal ist es so, dass wir an unserem Campus seit Jahrzehnten eine medizinische Schule haben und immer unseren Bedarf und für die Region selber ausbilden. Und das führt aber in den Demografieentwicklungen bei uns in der Region hier dazu, dass perspektivisch jeder vierte Schulabgänger sich für die Pflege oder Schulabgängerin für den Pflegeberuf entscheiden müsste. Und ich glaube, da ist man ganz schnell dabei, dass es andere Lösungen braucht und Ergänzungen braucht, um Fachkräftesicherung zu betreiben. Und insbesondere auch nicht nur für die Kliniken, sondern es geht um die Sicherung der Gesundheitsversorgung in der Region, auch in den anderen Settings. Und natürlich ist das Thema Fachkräftesicherung, Internationalisierung auch bei uns ein großes Thema. Da haben wir Programme. Aber die Ausbildungszahlen haben wir gesteigert. Wir sind mit 600 Ausbildungsplätzen gestartet. Wir stehen aktuell bei 850 und wir freuen uns über weiteren Aufwuchs in den Gesundheitsfachberufen. Das ist viel Arbeit und insbesondere, wenn man die generalistische Ausbildung sich anschaut, auch etwas, was die Menschen mit Erfahrungswissen in den Einrichtungen, in den Kliniken, auch an verschiedenen Stellen in eine Veränderungssituation führt. Es ist eine neue Ausbildung. Es ist ein anderes Verständnis dahinter. Und das mit den gewachsenen Strukturen. Kliniken sind hierarchisch gewachsene Expertenorganisationen. Ja, und das auch in die Prozesse und in die gelebte Pflegearbeit mit einzubinden, interprofessionell, das ist eine Herausforderung. Aber wir stehen ja bei der Generalistik ganz am Anfang und lernen hier täglich, welche Dinge erforderlich sind. Und letztlich geht es darum, den Sinn und das Schöne an diesem Beruf weiter zu vermitteln und an den Menschen der Region wirksam zu machen. Und wenn man mit diesem Argument, wir arbeiten mit Menschen, am Menschen, weitergeht, dann kann man auch junge Menschen für den Beruf begeistern und auch im Beruf halten. Sie haben die Frage noch gestellt, wie gehen wir mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um, die ihren wohlverdienten Ruhestand erreicht haben. Das haben wir natürlich im Blick, aber nicht erst dann, sondern auch schon vorab, weil es braucht in den unterschiedlichen Berufslebenslaufzyklen auch unterschiedliche Begleitung der Mitarbeiter und unterschiedlichen Rahmen. Aber wenn es dann in Richtung Ruhestand geht, dann ist es so, dass wir dort Modelle haben, um dieses Riesenerfahrungswissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit einzubinden. Ein Modell ist zum Beispiel auf der Station weiterzuarbeiten in einem geringeren Arbeitszeitmodell. Ein zweites ist es, im Bereich Fort- und Weiterbildung einzusteigen und das Erfahrungswissen weiterzugeben. Und ein drittes, was ganz neu ist, in dem Bereich Digitalisierung. Das vermutet man jetzt nicht so unbedingt, wenn man über den Ruhestand nachdenkt, aber im Bereich Digitalisierung das Erfahrungswissen einzubringen und über Telenursing-Systematiken auch unsere jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im stationären Arbeitsprozess mit zu unterstützen. Weil wir haben hier einen riesen Erfahrungswissenbruch vor uns und nicht nur in der Klinik, sondern auch in der Region und das über Telenursing mit zu unterstützen oder telepflegerische Instrumente, das wird etwas sein, was perspektivisch auch für solche erfahrenen Pflegekräfte eine Rolle spielen wird.
Ja, definitiv. Ich bin da ganz bei Ihnen. Das sind auf jeden Fall auch die Themen, glaube ich, die auch die jüngere Generation, kommen wir jetzt wieder zurück, auf die vielleicht auch wirklich interessiert, wo sie dann auch langfristig und Nachhaltigkeit jetzt auch wirklich zunehmend in den Vordergrund stellen und so, wie sie es dann auch schon leben. Ich habe das auch aus Ihrem Beitrag in der Tagesschau, der veröffentlicht wurde, auch entnommen, dass Sie eben viel Mitbestimmungsrecht und Entscheidungskompetenz der Arbeitnehmer eben einfordern, aber ihnen auch geben und eben mitarbeiterbindende Evaluation der Prozess eben gemessen an der Fehlerkultur offen auch dann kommunizieren und in ihre Arbeit einfließen lassen, was ich sehr, sehr spannend fand. Dahingehend gibt es natürlich auch eine Chance darüber hinaus, wenn man jetzt einfach auch mal schaut, dass der Arbeitsmarkt ja aktuell in einem Strukturwandel ist, die Deindustrialisierung, die schreitet weiter voran. Klar, es ist natürlich schwierig, einen Kfz-Mechatroniker als Quereinsteiger für die Pflege zu gewinnen. Aber man muss natürlich auch die Vorteile der mittlerweile gut bezahlten und meines Erachtens auch krisensicheren Pflegebranche der jüngeren Generation und den Schulabgängern eben vermitteln, in den Fokus rücken. Und das funktioniert natürlich auch nur mit einer präsenteren Gewerkschaftsverbands- und Lobbyarbeit. Und das ist natürlich elementar, um letztendlich auch diese Berufsgruppe nachher eine tragfähigere Reichweite dann auch zu geben. Wie ist das bei Ihnen? Sie sagten gerade Digitalisierungsprozesse im Haus. Welche weiteren Themen haben die jüngeren Fachkräfte oder angehenden Fachkräfte so bei Ihnen im Fokus? Was ist so deren Thema?
Genau, also wenn man jetzt mal mit den Generationenthemen sich beschäftigt, da würde ich mal auf die Generation Z so eingehen. Das ist die, die wir gerade so an den wichtigsten Stufen zu betrachten haben, ja, von der Ausrichtung nach vorn. Und da sind natürlich Themen wichtig wie Flexibilität, da sind Themen wichtig wie Nachhaltigkeit, da sind aber auch Themen wichtig wie Eigenständigkeit und Sinn. Sinn in der Arbeit und eben auch diesen Arbeitsbegriff an der Stelle auch nochmal anders zu bewerten. Also ich sage mal, die Babyboomer, wenn man die fragt, was ist das mir für sie Arbeit, und die Generation Z nochmal fragt, was ist denn Arbeit, da wird man ganz unterschiedliche Betrachtungen rausbekommen, mal ganz pragmatisch. Und vielleicht mal mit dem Blick nach vorn. Wir haben ab 2010 die nächste Generation vor uns, das ist die Generation Alpha. Und die Generation Alpha ist die erste Generation, wo Eltern und Kinder komplett digital aufgewachsen sind. Und das ist eine Generation, die ganz viel mit Information und Kommunikation zu tun hat, aber weniger direkt von Mensch zu Mensch. Und wir sind in einem hochsozialen Beruf. Und was braucht diese Generation? Sie braucht auch Eigenständigkeit, sie braucht auch Flexibilität, sie braucht aber perspektivisch auch Unterstützung bei Entscheidungen, weil die Welt sehr vielfältig ist und sehr kreativ. Ja, und eben auch in diesem ganzen Thema, wie gehe ich im sozialen Kontext mit Menschen um und wie sind Emotionen auch im direkten Austausch umsetzbar und wie kann man Wirksamkeit entwickeln im Kontext der Versorgung von Menschen. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung, aber das Thema Technik und Digitalisierung ist bei der Generation Alpha sehr, sehr gut aufgehoben. Aber Bindung und Entscheidungsfreudigkeit ist etwas, was nach vorn entscheidend mit betrachtet werden muss. Neben dem, dass der Begriff Arbeit in den Entwicklungen ganz unterschiedlich bewertet wird. Und da komme ich eben auch zu dem, was ein Arbeitgeber leisten kann. Die Arbeit ist ein Prozentsatz des Lebens. Ein großer, ein wichtiger. Und wenn sie sinnstiftend ist, dann ist es auch ein erfüllender, was ich sehr hoffe. Und das ist unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen. Aber es ist eben nur ein Teil. Und diesen Teil, diesen individuellen Teil des Restlebens eines Menschen mit zu beachten, das ist arbeitgeberseitig nur bedingt möglich. Aber es ist eben etwas, was Individualität ermöglicht. Und deswegen brauchen wir auf den Stationen, ich komme jetzt wieder ins Praktische, und auch in den Bereichen Führungskräfte, weil das ist das Wesentliche, dass die Einstellung zur Führung, die Umsetzung von Führung sich ändert. Ja, um Menschen in diesen Berufen zu halten und dort Entwicklung zu ermöglichen. Wir sind hierarchische Expertenorganisationen, ich wiederhole mich hier aus der Historie, die Krankenhäuser, und wir brauchen dezentrale, beteiligende, aufsuchende Führung, die den Rahmen gibt für gute Arbeit. Sinnstiftend, hohe Qualität, flexibel, digital und vernünftige Arbeitsprozesse. Das sind die Dinge, die die jungen Menschen halten werden. Wenn man das schafft, auf die Art und Weise mit zu begeistern, das Erfahrungswissen einzubinden, dann kann es auch im Bereich Fachkräftesicherung an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser gehen.
Ja, absolut. Das sehe ich genauso.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie. Mich würde interessieren, Sie haben darüber gesprochen, flexible Arbeitsbedingungen sind gewünscht, von Hierarchien möchte man eigentlich weg. Ist das denn was, was man wirklich im Gesundheitswesen so gut umsetzen kann? Weil da habe ich ja nun mal bestimmte Schichten, in denen ich arbeite. Ich habe bestimmte Hierarchien mit Ärzten, mit Pflegern. Ist das so einfach umzusetzen, die Wünsche dieser Generation?
Was ist im Leben einfach? Also es braucht ein Managementmodell und es braucht natürlich auch eine Gemeinsamkeit der Berufsgruppen, nicht nur vom Management, sondern auch was das Thema Führung betrifft. Ich fange mal mit der Führung an und mit dem Entwickeln eines Führungsverständnisses. Gerade die Generation, die ich zum Schluss genannt habe, die sind mit hierarchischer Führung jetzt nicht wirklich glücklich. Es war da meistens nie jemand glücklich, aber es wird umso schwieriger, wirklich Gemeinsamkeit herzustellen. Das heißt, es braucht eben bei allen, die aus diesen Expertenorganisationen kommen, egal ob Pflege oder Therapiewissenschaften, Hebammen oder der ärztliche Dienst, andere Berufsgruppen, braucht es ein neues Führungsverständnis. Mitarbeiter brauchen einen Rahmen, sie brauchen auch Freiraum, um sich entwickeln zu können, und es braucht Vertrauen. Die Arbeit sollte sinnstiftend sein. Vertrauen in die Führungskräfte, Vertrauen in das, was das Unternehmen möchte, bei allen Schwierigkeiten. Aber das Grundvertrauen, eine Einigkeit, wir sind für die Menschen hier da. Und das ist unsere Aufgabe. Wir können uns vielfach um uns selbst drehen. Das ist auch manchmal wichtig. Das hilft auch, was Entlastung betrifft. Aber letztlich ist unsere Aufgabe, die Menschen gut zu versorgen. Und das auf Prozesse abzustellen und dass Führungskräfte auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen, weil die machen das, nicht die Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen machen das. Das ist etwas, was entwickelt werden sollte und was an ganz vielen Stellen schon im Unterbewusstsein, so mit dem Bauch auch vielfach richtig gemacht wird, in ein gemeinsames Verständnis zu bringen und zu sagen, ja, so wollen wir führen. Das ist wichtig, da auch loszulassen, auch aus Sicht eines Managements. Es braucht immer den Rahmen, aber dieses Quäntchen Vorschussvertrauen an bestimmten Stellen. Also nicht immer alles regulieren wollen, sondern auch den Führungskräften dezentrale Führung Freiraum lassen und ihnen die Entscheidungsfreiheit für bestimmte Dinge zu geben. Das ist auch manchmal eine Herausforderung an Unternehmen und gerade solche wie Krankenhäuser, wo es um Menschen geht, noch ein bisschen mehr. Die zweite Frage war flexible Arbeitszeiten. Oh, der Begriff ist ja wirklich breit. Ja, und was ist flexibel? Wir sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche für die Menschen da. Und das ist erstmal für alle Gesundheitsberufe auch etwas, was Voraussetzung war, auch bei den Generationen Babyboomern, die wir vorhin besprochen haben, ne? So. Und das wird auch immer so sein, dass das der Grundbetrieb einer Klinik ist. Ja, die kann man jetzt mal nicht um 22 Uhr zumachen. Das funktioniert so nicht. Aber letztlich braucht es darüber hinaus klare Arbeitsteams, Stabilität in den Teams, dass man miteinander auch sich entwickeln kann. Nichts ist schlimmer, wenn ein Team in sich nicht entsprechend gehen kann. Das heißt, wir haben diesen 24-Stunden-Betrieb, wir haben feste Arbeitsteams, aber es braucht darüber hinaus eine Unterstützung für diese Teams, aber auch die Möglichkeit, individuelle Arbeitszeitmodelle umzusetzen. Also nicht in den festen Teams, sondern darüber hinaus. Und wir haben das so gelöst, dass wir unsere gesamte Klinik in Fachlichkeiten aufgeteilt haben. Das sind 6 Cluster. Das ist jetzt der Highcare-Bereich, so der chirurgische Bereich oder der Psychiatrie-Bereich oder die Kinderklinik. Und da sind alle Stationen nach einem entsprechenden Personalbedarf auch aufgestellt und bewertet. Und das ist die feste Stationseinheit und die ist auch über dem Mindestmaß, was gesetzlich vorgeschrieben wird. Darüber hinaus haben wir aber pro Cluster ein Flexcare-Modell. Und das heißt, arbeite, wie du willst und wo du willst. Und das ist ganz bewusst dezentral angedockt, weil es darum geht, in 1 oder 2 Stationen anzukommen, wenn ich eine persönliche Situation habe und eben junge Mutter bin, alleine bin. Ich möchte eigentlich nicht aus dem Beruf raus, aber ich kann gerade nicht 3 Schichten. Die Situation kann sich ja auch nochmal ändern. Dann gehen diese Menschen in das Flex-Care-Modell und können dann später, das ist erstmal zeitlich befristet, an der Station, wenn die Lebenssituation sich geändert hat, wieder andocken. Es ist aber auch eine Möglichkeit, Studierende einzubinden, akademische und wissenschaftliche Arbeit erstmal anzudocken in den Fachbereichen und dort eine Aufbauarbeit zu betreiben. Und weil Sie vorhin auch die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genannt hatten, auch da, wenn Menschen an ihre Grenzen kommen, das kann ja im Berufslebenslauf mal passieren. Ja, nicht gänzlich aus der Arbeit herauszunehmen, sondern über dieses Flex-Care-Modell eine Möglichkeit zu finden, wie sie ihr Erfahrungswissen in der Fachlichkeit weiter umsetzen können, aber nicht mehr den eigentlichen Stationskern dann in irgendeiner Form, wir hatten von Krankenständen besprochen, reduzieren. Die Menschen selber fühlen sich ja dann auch schlecht, wenn sowas ist. Und auf diesen Weg sind wir vor 2 Jahren gegangen, also ganz bewusst weg von der zentralen Pool-Organisation mit ganz vielen Menschen durchs ganze Haus, ich sage es jetzt mal plakativ, sondern hin zu einem dezentralen Pool, der das ermöglicht, Arbeitszeitmodelle umzusetzen und aber dort zu arbeiten, wo ich es kann, wo ich möchte und dort so eine Art Zuhause für eine bestimmte Zeit zu entwickeln, um dann wieder perspektivisch in diesen 24-Stunden-Dienst einzusteigen, wenn es meine Lebenssituation ermöglicht. Und mit diesem Weg haben wir erstmals, bin jetzt seit vielen Jahren hier im Haus und habe auch diese Großpool-Entwicklung alles mitgemacht, erstmals an dem Punkt angekommen, dass es nicht immer diese Erwartungshaltung gibt, wenn jemand ausfällt, ist wieder jemand da, sondern es gibt eine Menschenorganisation, eine Ressourcenorganisation nach Bedarf des Patientenaufwandes. Die PPR 2.0 hilft uns dabei zu bemessen, welchen Aufwand haben wir auf welcher Station, wo wird zusätzliche Ressource gebraucht. Das ermöglichen wir auch mit diesem Modell. Also es sind mehrere Fliegen mit einer Klappe. Da sind wir sehr, sehr froh, dass wir das so probiert hatten und so auf den Weg gebracht haben.
Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, was Sie da auch schon alles umsetzen, wie fortschrittlich Sie unterwegs sind. Denn mein letzter Praxiseinsatz tatsächlich als Pfleger datiert jetzt von vor fast 10 Jahren. Ich möchte den Träger jetzt hier auch gar nicht nennen in der Runde, aber da waren wir tatsächlich noch wirklich hinterwäldlerisch unterwegs. Und ich weiß durchaus, was sich viele, viele Akteure, da sie gar keine andere Chance haben, in der Trägerlandschaft für Gedanken machen und den Kopf zerbrechen, wie sie eben diese knappe Ressource der Fachkräfte noch für sich gewinnen können, vor allem auch an sich binden können langfristig. Von daher muss ich sagen, wirklich Hut ab, wie weit Sie da unterwegs sind. Und das war damals bei uns halt eben gang und gäbe, dass man in seinem wohlverdienten 2-Wochen-Endrhythmus frei eben angerufen wurde, ob man nicht doch noch einspringen kann, bevor man natürlich dann auf teure Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeitskräfte zurückgreifen muss. Und dann ist es halt immer so ein, ja, man ist in so einem Interessenkonflikt, weil man einerseits das Team nicht hängen lassen möchte und andererseits aber auch dem Arbeitgeber signalisieren möchte, dass man natürlich bereit ist, auch letztendlich für den Menschen an sich dann eben sinnstiftende Arbeit zu leisten und andererseits natürlich auch zu schauen, dass man seine Ruhephasen und seine Privatsphäre und seine privaten Aktivitäten, seine Familie dabei nicht außer Acht lässt und die eben auch nicht zu sehr überspannt, so dass es dann da privat vielleicht auch zu Konflikten kommen kann. Von daher sehe ich, glaube ich, dass Sie da echt auf einem guten Weg sind und weiß halt einfach nur, wo wir hergekommen sind. Und es gibt andersrum gesagt auch viele Träger, die sich solche Themen eben nicht auf die Fahnen schreiben. Das funktioniert auch nicht bei jedem, weil das ist ja ein Organisationsprozess und eine Entwicklung, die muss man auch erstmal vorleben.
Ich weiß, was Sie meinen. Dieses Holen aus dem Frei und Einspringen, das haben wir natürlich auch noch. Und das ist immer ein Prozess. Es ist immer ein Prozess, da schrittweise besser zu werden und dieses gemeinsame Führungsverständnis und diesen Blick auf den Rahmen, auf den positiven Rahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Und trotzdem aber, es ist einfach mal eben auch Arbeit und ist ein Teil des Lebens, das so aufzustellen, dass es individuell passt. Und das ist immer eine Herausforderung und es wird auch immer ein Weg bleiben. Was mich besonders beeindruckt hat, ist die aktuelle Gallup-Studie. Da geht es um Engagement der Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist eine Langzeitstudie in Deutschland. Da ist es so also, dass die Zufriedenheit mit den Arbeitgebern deutlich, deutlich gesunken ist. 78% der Beschäftigten sind unzufrieden. Und das ist etwas, was eine Größenordnung ist, die wirklich erschreckend aus meiner Sicht, das geradezu einfordert, dass Management-Systematiken und Vorgehen adaptiert und angepasst werden muss. Es braucht hier einen Wandel in das Thema zugewandte, aufsuchende Führung beteiligend, aber trotzdem Individualität und letztlich, dass die Arbeit, die man gerne machen möchte, auch den Sinn vermittelt, dass das auch wirksam werden kann. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich Pflegefachperson geworden bin, dann möchte ich am Patienten arbeiten. Das ist meine wichtigste Aufgabe. Das will ich. Wenn ich aber durch ganz viele Dinge in der Dokumentation, in der Administration, in den Prozessen ständig unterbrochen werde oder gehindert werde, das in meinem Arbeitslebenstag auch wirklich umzusetzen, dann ist das für mich nicht mehr sinnstiftend. Und das hat in den letzten 20 Jahren durch die Veränderungen im System dazu geführt, dass die Pflege sich immer weiter vom Patienten wegentwickelt hat. Und das war unter anderem auch bei uns in der Klinik der Ausgangspunkt, wo wir mit den Pflegenden und den Führungskräften diskutiert haben, welches Pflegesystem ist für uns richtig? Wie kommen wir wieder zum Patienten? Und wir haben halt Primary Nursing auf allen Stationen umgesetzt und primär verantwortliche Pflegekräfte eingesetzt, die von der Aufnahme bis zur Entlassung Verantwortung für die Patienten übernehmen, die sie übernommen haben. Und letztlich dann aber auch den Pflegeprozess eigenverantwortlich steuern und Entscheidungen treffen und auch Schnittstelle interprofessionell zu den anderen Berufsgruppen sind. Die Übergabe am Patientenbett erfolgt gemeinsam und mit dem Patienten reden und auch dort Informationen geben. Das sind alles Dinge, die Zufriedenheit geben können. Und das auszubauen und den Sinn dieser Arbeit zu unterstützen und Organisationsprozesse so aufzustellen, dass das funktionieren kann in der Ausbildung, in der Arbeit. Ne? Das sind Dinge, die also wirklich wichtig sind. Aber diese Studie hat eben auch gezeigt, die Gallup-Studie, das ist mir wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass das Vertrauen in Führungskräfte und die Qualität der Führungskräfte entscheidend sind für Mitarbeiter. Nur ein Viertel der Mitarbeiter, die geantwortet haben in dieser Studie, waren zufrieden mit ihrer direkten Führung. Und das ist etwas, was unbedingt beachtet werden muss. Die Führungskräfte sollten geschult werden, in das Thema transparent zu arbeiten, unterstützend zu agieren, empathisch zu sein und emotionale Bindungen zu den Mitarbeitenden und Mitarbeitern aufzubauen. Das kann man natürlich vielfältig auslegen. Was ich da drin übersetze, ist einfach die Mitarbeitenden ernst nehmen. Ernst nehmen, zuhören, reflektieren und in ihrer Eigenständigkeit fördern und Themen mit begleiten. Das zweite Thema ist, dass es eine systematische Anerkennungskultur geben sollte. Also Wertschätzung ist immer ein Thema, aber loyal sein, Motivation fördern. Motivation kann man nur schwer fördern. Ja? Aber man kann den Rahmen schaffen, dass es Spaß macht und dass man Vertrauen hat. Ja? Und dass man gemeinsam was sein, dass man sein kann in diesem Beruf und dass man in dieser Gemeinsamkeit wachsen kann, weil die nochmal die Menschen machen es. Und das als Führungskraft oder als führungsverantwortliche Person zu verstehen, das ist ganz wichtig. Und dieses Thema, auch die Studie hat es gezeigt, ich habe vorhin gesagt, feiern, ne? Das war bei uns bei der AOK-Arbeit auch ein Thema. Hier hat es auch gezeigt, soziale Strukturen im Arbeitsumfeld. Also das gemeinsame Bowlen ist immer noch interessant. Ja. Also ich glaube, man muss nicht immer alles so schwer und so hochwissenschaftlich nehmen, aber manchmal hilft es, um das einzuordnen und wirklich ernst zu nehmen, was die Menschen sagen und sich wieder auf den Boden der Tatsachen zu beamen, was wirklich wichtig ist im Täglichen, um in der Arbeit voranzukommen. Und ist es in den meisten Fällen aufmerksam sein, miteinander reden, ernst nehmen und dann schauen, was geht und wie können wir es lösen und nicht, wo ist das Problem.
Messen Sie denn auch die in dieser Gallup-Studie dann auch immer vorgestellte mangelnde Führungskultur bei sich selbst im Haus? Also messen Sie auch Themen wie Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsbedingungen? Machen Sie vielleicht interne Umfragen oder können Sie es irgendwie benchmarken auch?
Ja, wir haben Mitarbeiterbefragungen, wir haben aber auch Führungskräftebefragungen auf Berufsgruppenniveau. Und das Thema ist ja, man kann viel befragen, aber wie stellt man die richtigen Fragen? Und das nochmal auszurichten auf die Informationen aus dieser Studie ist auch bei uns ein Thema, wenn man interprofessionell in der Führung wachsen will. Ich sagte es vorhin an anderer Stelle schon, es ist immer ein Weg. Und es braucht diesen gemeinsamen Aufsatz, dass man eben das auch interprofessionell in der Führung so umsetzen will. Und wir sind eine Unimedizin im Aufbau. Wir sind quasi ein Maximalversorger, eine Expertenorganisation, die noch mehr Expertise aufbaut. Und das jetzt in eine aufsuchende Führung mit einem gemeinsamen interprofessionellen Verständnis zu bringen, das ist etwas, was auch das Management herausfordert. Aber Herausforderungen lieben wir. Und wir haben eine gute Basis, um dort eine Anschlussfähigkeit herzustellen. Wichtig ist, wenn wir das nicht tun, werden wir perspektivisch, egal aus welchen Berufsgruppen, die Menschen verlieren. Weil in den Generationen und in den Entwicklungen, in den einzelnen Soziogruppen auch, ist es wichtig, diese Flexibilität zu haben, den Sinn in den Vordergrund zu stellen, Gemeinsamkeit zu schaffen und eben auch diese Wirksamkeit in der Arbeit transparent zu haben und eben nicht mit Arbeiten die Menschen zu beschäftigen, die sie entweder über- oder unterfordern. Das ist ganz wichtig, dort die Prozesse und Arbeitsorganisationen mit welchen Mitteln auch immer unterstützend auszurichten und Gesundheitsversorgung neu zu gestalten.
Ja, ich würde ganz gerne noch eine Frage stellen zur Krankenhausreform und wie Sie sozusagen den Fokus mitunter auf die stärkere medizinische Spezialisierung, die vorgesehen ist. Oder sehen Sie dort eine Veränderung im Arbeitsalltag? Was glauben Sie, wie das auch in den prozessualen Abläufen ein Stück weit auch auf die Mitarbeiter dann sich auswirkt langfristig?
Da kommt es jetzt darauf an, aus welchem Blickwinkel wir schauen. Ich würde mal antworten aus dem Blickwinkel einer Unimedizin oder einer ehemaligen maximal versorgenden großen Klinik. Diese Gestaltungsrichtung ist richtig. Das erstmal von mir vorneweg. Und wenn man es jetzt mal ganz konkret auf den Klinikbetrieb nochmal runterbricht, es geht ja auch darum, die Leistungen aus der Klinik herauszuorganisieren, die dort nicht unbedingt sein müssen. Ja, wir tun das gern und wir haben den Auftrag eben auch nicht nur Hochleistungsmedizin oder Hochleistungspflege mit umzusetzen. Aber das ist eben auch etwas, was so einen Klinikbetrieb an bestimmten Stellen deutlich unterbrechen kann. Wenn wir viele Patienten mit einem hohen ambulanten Potenzial in der Klinik entsprechend betreuen, dann haben wir eben dort auch eine Versorgungsorganisation, die dem entspricht. Und das unterbricht für schwer pflegebedürftige Patienten oder eben andere Situationen eben auch dann die Möglichkeit, Arbeit gut zu organisieren. Also ich möchte kurz zusammenfassen. Ich finde die Gewichtung in Schwerpunktbereiche in der Versorgung richtig, dass man die Hochleistungsmedizin bündelt und dass man in der Region verschiedene Angebote konzentriert, die eben auch das im ländlichen Raum, das ist ja insbesondere bei uns das Thema, Versorgung perspektivisch sichern und eben auch demografische Entwicklung mit begleiten und unterstützen. Und für die pflegerische Arbeit, für die Arbeit der Pflegefachpersonen war die Vielfältigkeit noch nie so groß wie heute, auch sich in der Arbeit zu entwickeln und eben auch in einer Großklinik entsprechend Schwerpunktversorgung zu machen oder eben auch dezentral in Versorgungseinheiten, die genauso wichtig sind. Ich habe von Grund- und Regelversorgung in der Vergangenheit ganz viel gelernt. Warum? Weil die manchmal Lösungen finden mussten, an die wir Großen noch gar nicht denken mussten. Ja, da haben die manchmal schon Entwicklungen aufgemacht und die sind ganz wichtig und unterstützen dann eben auch in der Region und für die Bürger vor Ort. Und diese Entwicklung wird es aber auch ermöglichen, den Blick nochmal zu heben und zu schauen, wo kann der Bereich der Gesundheitsfachberufe sich auch noch weiterentwickeln. Weiterentwickeln im Kontext Kompetenzen, eigenverantwortliches Arbeiten heißt nicht nur auf Delegation arbeiten, sondern eben auch eigenständig entscheiden und umsetzen. Da hoffe ich sehr, dass die Entwicklungen auch gesetzlich diese Voraussetzungen jetzt schaffen können und der Rahmen gegeben wird, dass man diese Notwendigkeiten, dass Pflege eigenständiger entscheidet und Dinge auf den Weg bringt für unsere Patienten, auch fachlicher Art, organisatorischer Art, als Schnittstelle zu anderen, also die vielen Möglichkeiten, die es da gibt. Aber ich glaube, es braucht die richtigen, um anzufangen. Und dieses Anfangen wird dazu führen, dass man versteht, ja, genau das ist die Berufsgruppe, die dort diese Ausrichtung benötigt, weil sie insgesamt die Gesundheitsversorgung neu ausrichten wird und auch sichern wird. Es ist und bleibt die Berufsgruppe, die am dichtesten am Menschen ist. Ja, und zwar in dem intensivsten Kontakt. Und das ernst zu nehmen und mit den Kompetenzen, die wir haben, zu verbinden, Das ermöglicht auch diese Reform. In der Klinik haben wir die Möglichkeit, unsere Prozesse, und wir müssen das auch nochmal neu hinterfragen, zu schauen, wie viele Betten brauchen wir wirklich für die Versorgung, die dann noch drinsteckt. Es gibt bestimmt Dinge, die man bündeln kann nochmal, und es wird Dinge geben, die man ausbaut. Für unsere Klinik wird es ganz sicher der Highcare-Bereich, die Intensivversorgung sein oder eben bestimmte Komplexangebote bis hin zur Onkologie. Und auch vielleicht nochmal als letzten Satz diese Schnittstelle zwischen Ambulanz und stationär nochmal anzufassen. Auch das gesamte Gebiet der Notfallversorgung ist etwas, wo auch die Pflegefachperson eine ganz wichtige Rolle spielt, nicht nur in der klinischen Notfallversorgung, sondern perspektivisch auch im Disastermanagement, also alles, was entsprechende Katastrophenorganisation betrifft, eben auch in einen innerbetrieblichen Organisationsschemata umzusetzen und auch zu organisieren. Es geht nicht nur um das außerklinische Notfallgeschehen, sondern auch innerklinisch. Und auch da wird es Dinge geben, wo auf akademischem Niveau eigenständig Entscheidungen getroffen werden können und eben interprofessionell auf Augenhöhe gearbeitet werden kann. Also diese Reform ist eine große Chance aus meinem Blickwinkel.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend und meines Erachtens auch richtig, so wie Sie das eingeordnet haben. Ich denke, wir sehen das auch genauso. Das Ganze lässt sich ja auch gut auf die Altenpflegebranche übertragen, zumindest ein Stück weit, was die Ansätze angeht. Und dann natürlich die eigentlichen Geschehnisse im Klinik- und im Altenpflegealltag sind dann nochmal etwas unterschiedlich. Aber grundsätzlich, was Mitarbeiterzufriedenheit und der ganzheitliche Ansatz angeht, da gibt es doch auch viele, viele, viele Schnittstellen und das ist ja auch gut so.
Weil Sie die Altenpflege ansprechen, das ist mir ein Herzenswunsch, weil ich seit Jahren hier dort gemeinsam unterwegs bin mit den Kolleginnen und Kollegen. Es braucht eine Verbindung und sektorfreies Denken dort. Ja, und wenn wir gemeinsam diskutieren über Pflegesysteme, über Arbeitszeitmodelle, über Fachkräftesicherung, dann sollte das nicht auch dort nicht in der Säule SGB V und SGB XI laufen, sondern es braucht dort diese Diffusion zwischen den einzelnen Bereichen und an verschiedenen Stellen auf praktischer Ebene läuft das schon sehr, sehr gut. Also zumindest bei uns hier in der Lausitz. Aber es braucht den Weg in die Theorie und in die entsprechende Beschreibung und auch in die gesetzliche Entscheidung dazu, dass man dort anders vorankommt und dort von der Idee bis zur Umsetzung diese Bereiche nicht so trennt. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, weil die Kolleginnen und Kollegen dort in dem Bereich außerhalb der Akutversorgung leisten Hervorragendes, ob nur in der Ambulanz, in der Langzeitpflege, in den verschiedenen Settings. Und auch das ist etwas, was deutliches Entwicklungspotenzial hat und wo man sich wirklich perspektivisch entscheiden sollte, betrachten wir nicht alles insgesamt, Primärpflege, an jeder Stelle. Es gibt überall Verantwortliche mit Entscheidungskompetenz und wir steuern den Pflegeprozess ohne Sektoren, verstehen uns miteinander. Die Digitalisierung unterstützt uns in der Sprache. Wir haben Klassifikationssysteme und können vernünftig unsere Leistung diskutieren. Das wäre so etwas, was uns wirklich weiterhelfen würde, auch um Ressourcen zu sparen und unser Personal zu schützen vor den zusätzlichen Brüchen, die sie im täglichen nicht wirklich brauchen.
Absolut, ja. Diese 2 bis 3 starren Säulen, die sollte man wirklich aufheben. Man muss echt gucken, dass man schaut. Und das ist ja auch das, wo zum Beispiel für die Altenpflegebranche Herr Professor Ruckgang gerade daran arbeitet mit seinen Reformstufen, die er vorstellt, dass man eben diese sektorale Trennung eben vereinheitlicht. Damit ist vielen geholfen. Es gibt eben einige Dinge, die nur ambulant gelten und andere wieder nur stationär. Und dahingehend muss man einfach gucken, dass es da ein einheitliches System gibt und dass man wegkommt von Sockelspitze, sondern dass man zu eben einer vollumfassenden Pflegereform mit einem Bürgergeld oder wie auch immer man das letztendlich ausdefiniert. Aber da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang diskutieren,
ja, beziehungsweise
uns inhaltlich thematisch zu austauschen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Stebig-Nitschke, dass Sie sich wirklich die Zeit genommen haben heute, um hier auch nochmal in dem Podcast zu sein. Punkt, Daniela, aber eigentlich ist, glaube ich, dein Part.
gar kein Problem. Es war super spannend zuzuhören bei dieser Diskussion und vor allem das Schlusswort von Ihnen fand ich sehr schön, nochmal so dieser Appell, die Sektorentrennung da aufzuheben Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und Lukas bei dir natürlich auch. Und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und weiter von Ihnen hören. Und wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg auf Ihrem Weg, den Sie da eingeschlagen haben. Und dass der weiterhin so gut für Sie funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie sogar ein Role Model in der Branche sind und dass hoffentlich durch diesen Podcast auch viele andere Kliniken über Ihre Führungskultur nachdenken werden. Vielen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich war gern dabei.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.